Ich finde nur, weil wir am Leben sind, bedeutet das ja nicht, dass wir auch lebendig sind. Und aus spiritueller Sicht, aber ich finde auch, wenn man Menschen in die Augen schaut, dann erkennt man, dass die Augen sozusagen das Tor zur Seele sind. Und mir fällt ganz oft auf, wenn ich manchmal Menschen in die Augen schaue, dass da das Glitzern fehlt, irgendwie so die Lebendigkeit oder so. Und ich mich dann oft auch frage, was diese Menschen so umtreibt.
Lieber Johanna, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in die aktuelle Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Ich beschäftige mich schon länger, sagen wir, mit der Lebensphilosophie. Und eine der bekanntesten Botschaften, die man immer wieder vor Augen führen sollte, ist Memento Mori. Und ich glaube, du gehörst zu den Menschen, die sehr viel mit dieser Botschaft zu tun haben und sehr viel anfangen können. Normalerweise frage ich gar nicht, wie man dazu kommt, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Vielleicht könntest du erläutern, was dich bewegt hat und wie waren deine Berührungspunkte mit diesem Thema und warum bist du dann dabei geblieben?
Ja, also ich habe ja schon sehr früh angefangen, Menschen zu begleiten in Ausnahmesituationen, was mir, glaube ich, mit 16 Jahren noch gar nicht so bewusst war. Also ich habe da einfach im Altenheim angefangen und fand das irgendwie eine sehr bewegende und schöne Arbeit neben der Schule. Und jetzt, viele, viele Jahre später, weiß ich natürlich, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon Sterbebegleitung gemacht habe, ohne das wirklich zu wissen. Und was mir ganz, ganz häufig aber begegnet, ist, dass ganz viele Menschen so irritiert sind davon, dass ich als so junger Mensch oder damals auch als viel jüngerer Mensch schon mich so intensiv mit der Endlichkeit beschäftigt habe. Und ich mich aber immer, wenn solche Aussagen kommen, eigentlich frage, warum macht ihr es denn nicht? Also warum ist es denn so etwas Merkwürdiges, sich so spät oder überhaupt nicht mit dem Ende des Lebens und damit zu beschäftigen, dass wir alle so vergänglich sind? Ich meine, wenn wir jetzt uns die Natur angucken, jetzt ist gerade Winter, alles ist kahl, aber dann kommt irgendwann wieder der Frühling. Also wir sind ja diesem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen unterworfen und können das oder tun uns so schwer, diese Wahrheit auch auf uns als Menschen zu adaptieren. Und seit ich 16 Jahre alt bin, begleite ich eben Menschen auf Palliativstationen in Hospizen. War auch schon in Südafrika, habe da im Hospiz gearbeitet und habe gemerkt, dass das für mich das Leben nur ganz gelebt werden kann, wenn ich die Endlichkeit mit einschließe.
Ich fand die Aussage sehr schön, dass man den Tod nicht als Gegenpol zum Leben betrachten kann, sondern als Verstärker dafür, was zählt. Ja,
ja ich sage das immer, oder ich sehe das immer wie so ein riesiges Puzzle. Und wenn ein Puzzlestück fehlt, nämlich der Tod, dann ist das Puzzle ja nie vollständig. Das heißt, wir können ja nie ganz leben, wenn ein total wichtiges existenzielles Puzzlestück fehlt. Und genauso. So passt das ja auch irgendwie ganz gut.
Also man hat ja diesen Begriff Palliativ und Hospiz schon gehört, aber wie sieht da dein Alltag da aus? Was heißt Begleiten der Personen bei ihrem Tod? Das klingt ja sehr, sehr abstrakt. Ja?
Ja, das ist, glaube ich, auch das, was mir dann so oft begegnet, wenn die Menschen mir dann sagen, oh, puh, das könnte ich ja gar nicht. Und dann denke ich mir nur, ja, ich könnte jetzt auch nicht Metzgereifachverkäuferin sein oder sowas. Also ich glaube, jeder hat halt andere Fähigkeiten. Und ich hatte das große Glück und bin dafür auch sehr dankbar, dass ich das so früh erfahren durfte, was so meine Qualitäten sind oder wo ich das Leben haben will. Natürlich waren bestimmt schon sehr viele Menschen im Krankenhaus und eine Palliativstation ist immer an einem Krankenhaus angegliedert. Ein Hospiz ist ein eigenständiges Haus, wo manche Menschen auch sehr viel länger leben. Also ich habe auch Menschen begleitet, die waren über ein Jahr irgendwie im Hospiz. Auf einer Palliativstation ist das sehr viel kürzer, also meistens so 1 bis 2 Wochen. Und entweder versterben die Menschen da oder sie kommen nochmal nach Hause oder gehen weiter in ein Pflegeheim. Und als ich das erste Mal auf der Palliativstation war und mein Vorstellen sozusagen dort hatte, hatte ich so das Gefühl, einfach schon mit Betreten dieser Station, hier bin ich richtig. Und ich habe mich total wohlgefühlt von Anfang an, weil das eben nicht so dieses ganz krasse klinische Setting hat. Es gibt auch immer ein Wohnzimmer, es gibt einen Ruheraum, es gibt eine Teeküche und alles ist viel wohnlicher und farbenfroher gestaltet. Jeder Mensch hat dort auch ein Einzelzimmer und es herrscht eine sehr warme Atmosphäre, was, glaube ich, für viele voll in den Widerspruch geht mit, da wird ja gestorben, aber da wird auch sehr, sehr intensiv gelebt. Und wie kann denn beides nebeneinander gleichzeitig passieren? Also ich glaube, das ist bei vielen Menschen, dass da so zu inneren Spannungen kommt. Und für mich war aber sofort klar, wow, hier passiert total viel Leben. Und immer dann, wenn ich die Visite irgendwie durch hatte und wusste, okay, ich besuche jetzt einfach mal die Menschen und wusste nichts von denen, war das für mich immer wie so eine Überraschung oder so ein kleines Abenteuer, Menschen einfach zu begegnen und kennenzulernen. Und auch wenn ich dort als Sterbebegleiterin unterwegs war, habe ich das ja nie so gesagt. Ich habe nie gesagt, ich bin hier Ehrenamtliche vom Hospiz oder so, sondern ich habe einfach immer gesagt, hallo, ich bin Johanna. Und das bin ich ja auch. Also das ist auch das, was mich nach wie vor so bewegt, dass ich, wenn ich auf diesen Stationen bin, dass ich keine Maske aufsetzen muss. Also ich spiele keine Rolle. Ich muss mich nicht verstellen, sondern ich bin einfach so, wie ich bin. So ganz pur und natürlich. Und das ist auch das, was ich von den Sterbenden auch bekomme. Dieses pure, dieses ganze Dasein in all dem, was das Leben jetzt gerade bietet.
Und dieses authentisch Sein. Ich meine, wir spielen alle gewisse Rollen in unserem Leben. Die Menschen, die jetzt kurz vor dem Tod stehen und das spüren, legen sie diese Persona, die Maske ab und sind plötzlich andere Wesen. Hast du da gewisse Muster feststellen können?
Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich ja immer nur an diesem einen Endpunkt andocke bei den Menschen mit ihrer Biografie. Und ja, und ich glaube, das ist die große Qualität auch dahinter in der Begleitung, dass ich die nicht ihr Leben lang schon begleite und kenne und die Bindung sozusagen eine ganz andere ist. Was ich aber trotzdem festgestellt habe, ist, dass es möglich ist, auch wenn ich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde und nur ein einmaliges Treffen habe mit diesem Menschen, dass ich da eine ganz große Tiefe an Beziehung, an Nähe und Vertrauen aufbauen kann. Dass es nicht irgendwie 10 oder 5 Jahre braucht, um in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, was mich da auch so als junger Mensch nach wie vor immer wieder gereizt hat, war dieses Dasein und dieses Unverstellte und eben zu bemerken, dass im Tod schon die Masken fallen und Menschen sich mir gegenüber öffnen und mir Dinge erzählen, die sie ihren Familien vielleicht nicht erzählen würden, weil sie sie schützen möchten oder weil die Beziehung halt nicht so war, dass es den Raum dafür gab. Und diese Momente, die sind für mich sehr heilig auch. Das ist wirklich so ein heiliger Raum, den man da betritt. Und es ist ein großes Geschenk, wenn da wirklich so eine Weite entstehen kann.
Also manchmal das Gefühl, dass es eine Art Beichte ist, die Menschen bei dir dann ablegen oder um sich zu befreien oder sich zu entlasten?
Ich habe das noch nie so als Beichte gesehen, weil natürlich bin ich keine Seelsorgerin oder keine Pfarrerin oder so, ne? Ich komme halt, glaube ich, mit einer anderen Haltung, mit meiner Haltung hin und zu den Menschen. Aber Hermann Hesse hat mal gesagt, es kommt alles wieder, was nicht bis zum Ende gelitten und gelöst wurde. Und ich muss sagen, das habe ich schon auch feststellen können, dass es für viele Menschen auch sehr befreiend sein kann, noch mal über Sachen zu reden, die belasten. Aber ich habe auch ganz oft Gespräche schon mit Menschen geführt, wo es einfach um das Wetter ging oder um den Lieblingskuchen oder um das Haustier oder so. Also es war nicht immer so total tief, aber dann in diesem Thema doch irgendwie tief. Also ich habe zum Beispiel eine ältere Dame begleitet, die war auch wirklich schon so, ja, in der letzten Lebensphase und manchmal auch nicht mehr so ganz klar da und dann, oder beziehungsweise, ja, wer sagt das denn, dass sie nicht mehr so ganz klar da war? Auf jeden Fall hat sie auf der Palliativstation immer ihren Hund dabei gehabt, aber eher so geistig und nicht real natürlich. Aber für sie war der ganz real immer da. Und die hatte jetzt keine Demenz oder so. Aber manchmal kam es mir schon wirklich fast so vor, als wäre der gerade wirklich auch einfach bei ihr und sich dann auf diese Realität auch einzulassen mit ihr und über diesen Hund zu sprechen, der sie ihr ganzes Leben lang sozusagen begleitet hat, könnte man jetzt sagen, ja, das ist jetzt ja gar nicht so tiefgründig, aber irgendwie eröffnet das für diese Frau ganz persönlich schon eine ganz eigene Welt. Und ich denke, das ist wichtig, da mitzugehen, auf Augenhöhe zu bleiben und ihre Wahrheit anzuerkennen.
Johanna, wenn du jetzt Männer und Frauen vergleichst, gibt es da unterschiedliche Muster, die man feststellt, dass der Umgang mit dem Tod und mit der Nähe zum Tod unterschiedlich wahrgenommen wird?
Also ich begleite ja auch Kinder. Da ist natürlich nochmal auch was ganz anderes, weil die einfach nochmal viel näher an dem Ursprung sind, aus dem wir kommen. Aber das sehe ich bei den Sterbenden auch. Und natürlich führe ich mit Männern wie Frauen andere Gespräche, aber auch einfach, weil ich jetzt gar nicht sagen würde, das ist vom Geschlecht abhängig, sondern das ist vom Mensch abhängig oder beziehungsweise weil jeder so individuell natürlich auch einfach ist. Und natürlich hat es auch immer was mit mir zu tun. Also ich habe ja auch, sag ich mal, meine Prägungen oder was weiß ich. Und ich denke, das beeinflusst das natürlich auch, wie ich vielleicht da mit Frauen oder mit Männern, mit Älteren, mit Jüngeren ins Gespräch gehe. Was aber mein Anspruch auf jeden Fall immer ist, ist, dass ich, bevor ich in so ein Zimmer gehe, dass ich mich leer mache. Also dass ich nicht meine eigene Geschichte und Biografie sozusagen mit in dieses Zimmer nehme, sondern dass ich leer bin und trotzdem ganz, also dass ich genau nicht mein eigenes der Person überstülpen möchte, sondern dass ich ganz offen und auch durchlässig und frei sein kann für das, was mir dann entgegenkommt. Und da sind bisher immer irgendwie wirklich gute Gespräche, Begegnungen entstanden und ich würde tatsächlich da keine Unterscheidung machen zwischen dem Geschlecht, sondern eher, was den Menschen betrifft. Und ich habe es auch ganz, ganz oft erlebt, dass Männer sehr gefühlsvoll waren und Frauen aber eher ein bisschen gefühlsärmer. Also ist so auch irgendwie im Wechsel. Jeder Tag ist halt auch irgendwie anders. Also, aber dieses Stereotyp von wegen dann, ja, hier Frauen sind eher so die gefühlsbetonten und Männer eher weniger. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich das zum Ende des Lebens hin auch verändern kann und dass ich auch viel mit Menschen auch schon zusammen geweint habe, aber einfach weil es gepasst hat.
Mhm. Und du sagst, dass du dich leer machst. Gibt es da ein Ritual für dich oder eine Übung, wie du das hinbekommst?
Es ist ja nur so ein ganz kurzer Moment. Da habe ich ja gar nicht so viel Zeit. Aber ich stehe dann meistens so vor der Tür, atme irgendwie nochmal so tief ein und aus und bin so gedanklich einfach irgendwie, als dass ich mich halt gerade gedanklich irgendwie von allem löse, was mich gerade in meiner Welt gerade so beschäftigt. Also, dass ich einfach mir bewusst habe, okay, mit diesem Atemzug, ich nehme nichts mit, was jetzt gerade aus meiner Welt sozusagen da ist und das lasse ich vor der Tür und bis ich dann wieder aus der Tür gehe, da kann ich das dann wieder, meinen Rucksack wieder mitnehmen sozusagen, aber meins bleibt jetzt, meine Themen bleiben sozusagen erstmal draußen, mhm. Ja.
Und bei den Kindern, du hast ja, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass bei denen die Trauer nicht linear ist und in Wellen kommt. Glaube ich, das war eine deiner Botschaften. Wie gehst du damit um? Oder wie gehen die Kinder damit um?
Also, ich habe bei Kindern immer so dieses Bild ganz gerne, dass Kinder sozusagen von Trauerpfütze zu Trauerpfütze hüpfen und Erwachsene versinken meist in so einem ganzen Meer, weil sie sozusagen keine Anker irgendwie oft haben. Und wenn ich jetzt, also genau, ich muss da ja vielleicht auch noch mal ein bisschen eine Unterscheidung machen. Also ich habe sterbende Kinder begleitet, aber auch Kinder, die trauern sind oder waren, eben um ein Elternteil, um ein Geschwisterkind und so. Und da habe ich das schon auch gemerkt, dass die halt viel spielerischer an diese Sache rangehen, auch wenn sie da in akuter Trauer sind. Aber dann kommt eine Frage, dann sagt man kurz was dazu und dann geht's wieder weiter und man spielt irgendwie. Und da kann man natürlich ganz andere Elemente irgendwie einbauen in das Spielen mit Kindern zum Thema Loslassen oder Abschied. Also ich hatte mit einem Mädchen, haben wir dann auch so Fangen gespielt mit so einem Ball und es ging immer wieder darum, wer bekommt den Ball und ich fange sie und lasse sie aber wieder los und sozusagen dieses Thema auch da zu üben oder mit Gefühlen irgendwie, das ist ja mit Erwachsenen nochmal ganz anders. Und von daher brauchen Kinder natürlich was ganz anderes als Erwachsene. Aber ich glaube, trotzdem braucht es jeder Mensch, gesehen zu werden und auf Augenhöhe Begegnung zu erfahren. Und das passiert, würde ich jetzt sagen, in unserer heutigen Zeit leider immer seltener. Also, dass wir den Menschen wirklich sehen und nicht nur mit unseren Augen sehen, sondern in seinem ganzen Sein sehen. Und das ist mir vor allem bei Kindern so wichtig, dass natürlich auch durch die Größe der Unterschied sozusagen auf Augenhöhe stattfinden kann und wir nicht so von oben runterreden, hierarchisch, sondern ja, dass wir uns von unserer Haltung, aber auch öfter von unserer Körpergröße auf deren Augenhöhe gleichwertig betrachten. Das finde ich total wichtig. Und mit der Haltung gehe ich eigentlich immer in die Arbeit, die ich ja auch nach wie vor ehrenamtlich mache.
Und Johanna, es gibt ja sehr, sehr viele Bücher und auch Interviews, wo Menschen, die ähnlichen Job wie du ausüben, immer davon berichten, was die Menschen so richtig bereuen, im Leben nicht gemacht zu haben. Hast du da auch gewisse Muster feststellen können, wo du sagst, das sind so Top 5 Dinge, die ein Mensch in der Nähe des Todes wirklich vor Augen hat?
Ich habe natürlich sehr viele Menschen begleitet. Das sind ja schon fast 16 Jahre, die ich das mache. Und von jedem Menschen bekommt man natürlich irgendwie was anderes mit. Aber so, oder was so konkrete Ratschläge betrifft, da muss ich gerade an eine ältere Dame denken, die mir dann gesagt hat, dass ich bloß nicht so früh heiraten soll und dass ich mein Leben leben soll und erstmal damit irgendwie warten und erstmal mein Ding machen, weil natürlich aus ihrer Geschichte heraus wurde sie halt sozusagen irgendwie zwangsverheiratet. Sie hat sich halt ihr Leben lang um die Kinder dann gekümmert. Sie war nie frei. Ihr Mann hat immer über das Geld bestimmt und sie durfte sich noch nicht mal einen Rock selbst kaufen. Und als der dann halt gestorben war, hat sie ihr Leben halt sozusagen nochmal richtig angehen können. Und das, also genau aus ihrer Biografie heraus hat sie mir das halt so mitgegeben und gesagt, ja, leb erstmal dein Leben und sortiere dich erstmal da, bevor du in so eine feste Beziehung irgendwie dann so richtig gehst mit Heirat, Kinder und so. Und da gucke ich natürlich auch immer, ne, was passt zu mir, was kann ich irgendwie dann aber auch gut bei ihr lasten und sowas natürlich. Aber es sind oft die Beziehungen, die das Leben prägen oder halt nicht geprägt haben, weil sie halt vernachlässigt wurden. Also ganz viele Menschen haben mir gesagt, ja, hätte ich doch lieber mehr Zeit mit Freundinnen und mit der Familie verbracht. Warum habe ich mich nicht an erste Stelle gestellt? Warum war ich immer nur für andere da und mich habe ich einfach so hinten übergeworfen, so ungefähr? Ja, dass das Materielle natürlich auch überhaupt keine Wichtigkeit mehr hat. Also was soll ich mit dem fettesten, teuersten SUV und dem neuesten iPhone, wenn ich aber todkrank bin? Oder also was hat, bekommt das für eine Wertigkeit, wenn man die Endlichkeit mit in das Leben einbezieht? Und ja, wenn ich so allgemein gucken würde, würde ich schon sagen, dass es die Beziehungen sind, die natürlich ein Leben geprägt haben und sich selbst eben an erster Stelle zu stellen und zu gucken, dass es einem selber gut geht.
Interessant, dass du sagst, die Menschen haben sich hier in den Hintergrund gestellt, in die zweite Reihe, obwohl die meisten aktuell beklagen, dass die Menschen sich zu viel in den Vordergrund rücken lassen und nur an sich denken. Und das, was du berichtest, ist eigentlich ein kontraintuitiver Gegenteil davon.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, das habe ich auch mitbekommen, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach auch in der Welt aktuell leben, wo wir Menschen nicht mehr sehen, wo wir schon irgendwie sehr bei uns sind. Ja, wo wir sehr bei uns sind und unser Blick so eng wird. Also ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen im Bereich NLP und ich bin jetzt nächste Woche wieder auf der Weiterbildung, aber so ein Bild ist mir von unserem Trainer so voll im Kopf geblieben, wie er gemeint hat, so wahrnehmen bedeutet natürlich, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wenn unser Blick aber eng wird und dann sehen wir nur noch hier irgendwie so durch und dann sehen wir nur noch alles ganz, ganz eng. Und so laufen voll viele Menschen irgendwie auch durchs Leben. Und es geht auch irgendwie darum, den Blick wieder zu weiten und die Sinne irgendwie zu aktivieren und mehr wahrzunehmen, weil das natürlich auch unser Sichtfeld erweitert. Und auch wenn jetzt vielleicht diese zwei Eindrücke so zusammencrashen, ist die Erfahrung, die ich auf der Palliativstation gemacht habe, schon die, dass viele Menschen sagen, ja, sie haben sich in die zweite Reihe gestellt, so vor allem Frauen, die immer halt für ihre Familie da waren, für ihren Ehemann, die ganze Care-Arbeit übernommen haben. Und das ist schon ein Thema, was in der heutigen Zeit auch nach wie vor sehr aktuell ist.
Und dass die Menschen bereuen, zu viel gearbeitet zu haben und zu wenig Zeit, das kommt auch als rote Faden durch?
Ja, also genau, zu viel Zeit mit Arbeit, zu wenig Zeit für Beziehungen. So, genau.
Oder und Erwartungen der anderen zu erfüllen. Das ist das, was ich auch immer wieder gelesen habe.
Ja. Ja. Und am Ende ist es irgendwie so simpel. Also ich glaube auch, und das ist auch so eine meiner Thesen, dass wir diese ganzen Achtsamkeitsratgeber und so, das bräuchten wir alles gar nicht, wenn wir einfach ein bisschen mehr Endlichkeit in unser Leben lassen würden. Wenn wir jetzt
Memento Mori.
Ja, genau. Und wenn wir uns vielleicht öfter auch kollektiv damit auseinandersetzen würden. Also ich denke, individuell ist das eine, aber auch mit Freundinnen, mit der Familie drüber zu reden. Und ich sage das total oft auch bei Lesungen, dass es total schön wäre, wenn man sich bei Kaffee und Kuchen über die eigene Beerdigung unterhält oder wie man bestattet werden möchte. Also welche Form, also Feuerbestattung, Erdbestattung. Es gibt ja auch im Norden Deutschlands auch, also jetzt fällt mir nur der englische Name ein, Recompose, also genau die Reerdigung. Da wird man in so eine Wabe gelegt für so 30 Tage und dann ist man sozusagen einfach 100% Natur irgendwie wieder und wird so reerdigt. Das hat auch eine gute Freundin von mir machen lassen. Und ich finde es auch total schön, sich über solche Dinge auszutauschen. Und wenn das Setting einfach passt, also weiß ich nicht, ein Glas Rotwein, guter Tee, Kaffee und Kuchen, dann kann das total viel verändern, auch in der Art und Weise, wie wir Beziehungen gestalten und führen können. Weil das ist mein Erleben, dass viele Beziehungen immer nur an der Oberfläche bleiben und dass die Beschäftigung mit der Endlichkeit dazu führt, dass Beziehungen dichter und tiefer gehen kann. Also wie so verschiedene Schichten. Und dass das auch total viel Verbindung bedeutet. Das habe ich so oft schon bei wildfremden Menschen erlebt, aber auch bei guten Freundinnen, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, die öffnen sich jetzt mir auch gegenüber, weil ich vielleicht auch den Raum dafür halten kann. Viele Menschen, da merkt man ja schon so eine generelle Unsicherheit, was dieses Endlichkeitsthema betrifft. Und ja, die fühlen sich dann sicher mit mir, was ja auch schön ist. Und dann reden wir ganz oft über dieses Thema. Und manchmal sage ich dann aber auch nur so, ja, ihr könnt aber auch gerne über was anderes mit mir auch reden. Also ich bin nicht nur die über den Tod und das Sterben reden kann, sondern ich habe ja auch ganz viele andere Themen, die ich total interessant und faszinierend finde und mich auch nach wie vor immer weiterbilde, um dieses Thema auch noch viel ganzheitlicher zu begreifen. Aber ja, ich bin nicht nur die über Sterben und Tod reden kann, sondern Ja, ich kann auch über andere Sachen reden.
Johanna, du hast ein spannendes Buch geschrieben, Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Hast du das Gefühl, dass du auf das Leben einen anderen Blick hast und eine andere Perspektive einnimmst, wenn du lebst, weil du diese Nähe zum Tod erlebst?
Ja, ich denke schon, aber ich weiß ja auch nicht, wie mein Leben jetzt wäre, wenn ich all diese verschiedenen Wege nicht gegangen wäre.
Aber dann versuchen wir das heuristisch aufzugreifen. Du sagst, du hast ja deine Kohorte an jungen Menschen. Du bist ja noch relativ jung und du machst das jetzt 15, 16 Jahre. Hast du das Gefühl, dass dein Verhalten, abgesehen von deinen Persönlichkeiten, sondern aufgrund deiner Erfahrungen, ein bisschen anders ist, als du das beobachtest?
Ja, klar. also ich
inwiefern?
Das merke ich an total vielen Sachen. Ich habe zum Beispiel Freundinnen, die sind so viel älter als ich. Also die sind so alt wie meine Mama oder 90. So, also das sind Freundinnen, die könnten als eigentlich rein theoretisch auch meine Oma sein oder mein Opa, so ungefähr. Also ich habe, und das hat sich mit eigentlich damit entwickelt, mit der Zeit, als ich dann ins Altenheim gegangen bin, dass ich gemerkt habe, oh, ich kann ja mit so, ist ja auch voll schön, mit unterschiedlichen Menschen Kontakt zu sein und eine Verbindung aufzubauen. Ich merke, dass mich natürlich andere Themen auch noch interessieren. Also zum Beispiel bei diesen ganzen Ausbildungen, die ich auch mache, da sitzen oft sehr viele Menschen drin, die weitaus, also wirklich so 20, 30 Jahre, manchmal auch älter sind als ich. Und es ist mir aber auch immer egal. Ich bin ja nicht so, dass ich sage, oh ja, ich bin hier die Jüngste, sondern es ist mir voll egal, weil ich finde, der Körper ist am Ende nur die Hülle. Das habe ich so oft auch einfach gesehen, wenn ich dann bei den Toten war, dass oft es noch eine gewisse Wärme gab in diesem Raum, aber der Körper lag da wie so eine Hülle. Und die Seele hat sich schon auf den Weg gemacht. Dass ich meine Zeit anders priorisiere, dass ich nichts mehr aufschiebe, dass wenn mir was in meinem Leben begegnet, dass sich und sich das stimmig für mich anfühlt, also ich gehe da oft oder immer nach meiner Intuition, dass ich dann sage, ja, das fühlt sich voll gut an, dem gehe ich jetzt nach, wie oh, ich ziehe jetzt irgendwie wieder um oder ich ziehe, also das beste Beispiel war auch, ich habe in Berlin gewohnt, dieses Buch geschrieben, von dem du gerade erzählt hast und als ich das Manuskript abgegeben habe, war ich so fertig damit und dann kam eine Freundin um die Ecke und meinte, ja, wir könnten doch zu Ines, die hat da eine Bar oben in Eckernförde, lass doch da einfach hingehen. Und ich kannte weder Eckernförde noch Ines, keine Ahnung. Und dann war ich so, ja, okay, klingt voll gut. Und ich habe meine Zelte in Berlin abgerissen, sozusagen, und bin dann hoch nach Eckernförde, ohne zu wissen, was und wer mich da eigentlich erwartet. Einfach, weil mich mein Gefühl da irgendwie hingetragen hat und sich das einfach stimmig angefühlt hat. Solche Sachen auch. Und dass ich, glaube ich, anders auch Beziehungen führe und dass ich auch verstanden habe, dass manche Menschen nur einen Teil deines Weges mit dir gehen und es dann auch wieder Zeit ist, sich davon zu lösen und dass man aber nicht in der Traurigkeit versinken sollte, also so sehe ich das, sondern dass man das betrauern darf und dass es dann aber auch wieder weitergeht und dass dieser Mensch trotzdem ein Teil von einem bleibt, weil man ja diesen Weg zusammengegangen ist. Also einfach in großer Dankbarkeit auch. Und ja, das sind so so Sachen. Ja.
Sinngemäß sagst du, manchmal zeigt erst die Nähe zum Sterben, wie viel Angst wir eigentlich vor dem Leben hatten.
Mhm.
Haben die Menschen Angst, wirklich zu leben? Oder nur Angst zu sterben?
Ja, das ist die große Frage. Also, ich finde nur, weil wir am Leben sind, bedeutet das ja nicht, dass wir auch lebendig sind. Und aus ja spiritueller Sicht, aber ich finde auch, wenn man Menschen in die Augen schaut, dann erkennt man, dass die Augen sozusagen das Tor zur Seele sind. Und mir fällt ganz oft auf, wenn ich manchmal Menschen in die Augen schaue, dass da das Glitzern fehlt, irgendwie so die Lebendigkeit oder so. Und ich mich dann oft auch frage, was diese Menschen so umtreibt. eine meiner ersten Begegnungen oder Begleitungen auf der Palliativstation war eine ganz, ganz junge Frau, die so alt war, wie ich jetzt bin. Und als das Interessante an der Geschichte, also falls du sie auch gelesen hast, die kommt auch im Buch vor, ist, dass wir uns immer wieder verabschiedet haben, weil wir dachten, wir werden uns nie wieder begegnen. Und dann haben wir uns trotzdem immer wieder begegnet. Und ich glaube, so wirklich so 5, 6, 7 Mal bis zum letzten Mal, wo sie dann wirklich auch nicht mehr ansprechbar war, wo ihre Schwester auch ständig zu Besuch war und ich dann mich mit ihr unterhalten habe, weil es mit dieser jungen Frau nicht mehr ging, weil die schon ja in so einem Zwischenzustand war. Und dann hat ihre Schwester zu mir gesagt, dass sie nie Angst vor dem Tod hatte, sondern immer vor dem Leben. Und als sie aber die Krebsdiagnose bekommen hat, hat sie erst richtig angefangen zu leben. Das heißt, das Bewusstsein der Endlichkeit hat ihr sozusagen neue, also Lebenskraft oder Lebensmut, überhaupt Lebendigkeit irgendwie gegeben. Und das könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das natürlich für jeden zutreffend sein mag, aber für sie in dem Moment. Und ich finde das eine super krasse Aussage, die auch zeigt, dass ja, was zeigt sie eigentlich? Also sie zeigt eigentlich, dass es in der Aussage schon steckt. Und ich glaube, da kann jeder für sich irgendwie individuell irgendwie was draus ziehen. Weil ich jetzt nicht diejenige sein kann und will, die sagt, und das ist jetzt dieser graue Merkkasten und das kannst du jetzt hier mitnehmen als Einsicht aus dieser Geschichte. Sondern ich glaube, das berührt ganz unterschiedlich die Menschen und lässt sie nochmal drüber nachdenken.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Johann, du machst das jetzt wirklich schon sehr, sehr lange und man sagt ja, wenn man mit dem Leid und dort Tod in Berührung kommt, dass das auch etwas mit einem macht. Also ich meine, das merkt man ja auch bei Trauma-Experten und Psychotherapeuten, die permanent damit konfrontiert sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute du begleitet hast. Das sind bestimmt sehr, sehr viele. Wie gehst du innerlich damit um? Wie streifst du das ab? Gibt es auch ein Ritual, wo du das sagst, okay, wie in NLP, ich kann das in einem Safe einschließen? Und wie machst du das?
Also ich habe ganz, ganz viele Jahre das einfach nur mit mir ausgemacht. Und irgendwann war ich dann, weil ich immer sehr viel umgezogen bin, war ich in einem Hospizverein, der das eingefordert hat, dass ich Supervision machen muss. Und das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und alle reden immer von Supervision und wie wichtig das ist für jeden Einzelnen. Und ich denke mir nur so, ja voll, für alle anderen ist das total wichtig, aber für mich überhaupt nicht. Also vielleicht hatte ich da auch einfach irgendwie Pech mit der Supervisorin, aber ich habe mich einfach total eingeengt gefühlt und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht stimmig für mich. Also um ganz ehrlich zu sein, mache ich das seit jeher mit mir selber aus. Wahrscheinlich war das Schreiben auch irgendwann darüber ein Weg, das zu verarbeiten, aber eben nur mit mir allein. Und für mich sind die Spaziergänge vor und nach meinen Begleitungen immer voll wichtig, weil ich das so sehe wie so eine Brücke. Also ich gehe von der Brücke der Lebenden zu den Sterbenden und dann auch wieder zurück. Also ich brauche diesen Transfer für mich übers Spazierengehen. Das ist vielleicht so mein Ritual, aber ich habe da tatsächlich nie groß das Bedürfnis gehabt, mit Menschen drüber zu sprechen, weil es mich so belastet hat. Und ich glaube aber, dass Menschen, die diese Erfahrungen selber noch nicht gemacht haben und sich noch nicht viel mit dem Tod und so beschäftigt haben, sie könnten davon ausgehen, dass das etwas sehr, sehr Belastendes ist. Und natürlich arbeite ich nicht als Pflegekraft oder als Palliativärztin oder so, ne, sondern ich habe natürlich auch eine gewisse Distanz dadurch, dass ich einfach sozusagen nur einmal die Woche dort bin. Und trotzdem kommt man ja voll nah auch an die Menschen dran. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass mich das halt nicht belastet. Also ich gehe dann halt wieder nach Hause und das ist für mich dann gut. Ich kann das dort lassen. Anders ist es tatsächlich, wenn ich bei Sarah zum Beispiel war, das ist ein Mädchen mit Kinderdemenz, da war ich wirklich in der Familie zu Hause. da ist man nicht nur da für das erkrankte Kind, sondern dann sind ja auch oft die Geschwisterkinder da, die was von einem wollen oder die Mutter, der Vater, die Bedürfnisse haben und mit einem reden möchten. Also da habe ich gemerkt, wie das Thema Abgrenzung einfach ein total wichtiges nochmal mehr ist, weil man sonst irgendwie sozusagen von allen Seiten auseinandergezogen wird. Aber auch da hat mir das Spazierengehen und dieser Gedanke, ich gehe jetzt wieder zurück in meine Welt, total geholfen. Und gleichzeitig, wenn ich gefragt werde nach, ja, was hilft dir denn da, wie kannst du das irgendwie gut für dich lösen, dass du es nicht mit nach Hause nimmst, hat für mich dann eher immer wieder die Frage aufgeworfen oder dieses Thema so, dass ich oft die eigentliche Realität, in der wir leben, in der es um Konsum, um Leistung, um Effizienz, um so einen gewaltigen Druck geht, dass der für mich eigentlich voll belastend ist. Das sind gar nicht die Sterbenden, das ist gar nicht diese Welt so, sondern es ist eigentlich so das, was wir hier veranstalten. Und das finde ich manchmal total anstrengend und ermüdend. Und da bräuchte jemand so ein Ritual, aber das hat sich bisher noch niemand gefragt. Also es ist immer eher so dieses, ja, was ist denn da hier mit dem Sterben? Das ist doch bestimmt so belastend, wie gehst du damit um? Ja, aber das ist es ja gar nicht für mich. So, das ist eher fast so mein Ausgleich oder es ist, ja, irgendwie, also ich finde jetzt ja, Hobby ist ja irgendwie, das klingt ja schon fast ein bisschen makaber, aber es ist einfach was, was mir gut tut und wo ich auch immer in der Begegnung merke, das tut irgendwie beiden Seiten gut. Und ist auf so einer Wellenlänge, auch mit den Pflegekräften und ja, mit der ganzen Station an sich. Und ja, darauf kommt es irgendwie für mich an, dass ich dieses, also diese Ausgewogenheit dann daran habe.
Verspürst du manchmal Unverständnis oder, so wie du sagst, Leistungsdruck an der Gesellschaft in Bezug auf dich, womit du zu kämpfen hast?
Naja, also da würde mich jetzt mal interessieren, also ich kenne jetzt dazu aktuell ist keine Studien, aber ich meine so die mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft, vor allem auch unter jungen Leuten, die steigt ja auch immer mehr. Der Druck ja auch schon, ich meine, es fängt ja schon auch irgendwie in unserem Schulsystem an, wie man da benotet und bewertet und verurteilt wird, irgendwie mit Rotstift und also das,
früher hat man noch auf die Hände geschlagen. Ja.
Ja.
Das ist ja deutlich besser geworden eigentlich. Ja. Ich habe gehört, ja, dass eher laut der Studien, vor allem Social Media, die jungen Menschen massiv unter Druck setzt, weil da Vorbilder vorgelebt werden, die eigentlich in der Form gar nicht existent sind, aber man ja nur einen Teil des Lebens zur Schau stellt, ne, und dieses Leben eigentlich surreal ist. Das ist eigentlich nicht echt. Und das ist eher, was die Menschen, glaube ich, sehr, sehr stark unter Druck setzt.
Ja, ich glaube, dass auch diese krasse Schnelllebigkeit auch, ja. Und letztens auch gesehen, dass, das kam in den Nachrichten irgendwie, dass so Kleinkinder schon so 6 Stunden Bildschirmzeit am Tag haben, wo ich mir auch gedacht habe, boah, krass, natürlich, da kommen enorme Entwicklungsverzögerungen und Störungen einfach durch diese hohe Bildschirmzeit, so wo ich ja selber auch manchmal merke, dass ich das, und ich kann das ja regulieren, aber dass ich da auch gut auf mich aufpassen darf, immer wieder. Ja, ich glaube, es ist so dieser Komplex irgendwie, aber auch in dieser Schnelllebigkeit und ja, und ich denke schon aber auch, dass man sich selbst irgendwie viel Druck macht. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich nach meiner Schulzeit habe ich Medienmanagement studiert und uns wurde immer gesagt, ja, ihr seid die Elite und ihr seid was Besonderes. Und ich habe mir immer gedacht, so was redet ihr für einen Käse? Und bin dann halt immer auf die Palli. Also während andere halt Party auch gemacht haben, war ich halt immer auf der Palli oder so und fand das auch, also war irgendwie einfach meins. Aber ich fand schon, dass auch eben vom Studium aus da auch Druck gemacht wurde, irgendwie dann halt einfach möglichst gut zu sein, auch unter meinen Kommilitoninnen. Und ich glaube, und jetzt in der heutigen Zeit kommt halt eben nochmal diese surreale Welt von Social Media einfach mit dazu, wo man sich vergleicht, wo man auch einfach viel leichter zu beeinflussen ist. Und vor allem bei sehr jungen Menschen ist das, glaube ich, schon, auch so auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen, sehr problematisch. Ja.
Ja, und ich glaube, du hast ja zuvor Beziehungsgeflechte erwähnt, die auch einen Halt bieten und den Menschen stützen können und wie wichtig das ist. Es gibt ja sehr viele Studien, die klar darlegen, dass gute Beziehungen auch mit der Gesundheit und mit Glücksempfinden positiv korrelieren. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ja.
Ist es für dich auch spannend, den ersten Moment zu erleben, wenn du erzählst, was du so machst? Ich meine, das ist ja jetzt, sagen wir, nicht sehr gewöhnlich und sehr anerkennungswert, aber jetzt, wenn du einem Partner oder Partnerin erzählst, so beim ersten Date, was du so machst, und dann sagen sie, wow, wie cool, oder wie ist da die erste Reaktion?
Also total unterschiedlich. Also manchmal erzähle ich es auch einfach gar nicht oder aber ich kann auch nicht irgendwie gut flunkern. Also ich will das ja auch gar nicht. Ne? Ich bin einfach immer
Warum
zu
auch?
Ehrlich. Ich bin einfach auch zu ehrlich und dann irgendwann kommt das schon auch raus, wenn ich mich wohlfühle. Für manche ist das so, krass erstmal so und die müssen das erstmal kurz sacken lassen. Und entweder wird dann ganz schnell das Thema gewechselt oder es wird halt nur noch über dieses Thema geredet. Und dann merke ich, wenn das jetzt ein Date wäre, dann bin ich auf einmal auch Begleiterin, weißt du? So, dann verändern sich die Rollen so krass. Ich denke mir so, wow, okay, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Aber okay, dann ist das so. Und was mir dann auch irgendwie hilft, ist, wenn ich dann sage, ich bewege mich irgendwie mal und man geht irgendwie noch mal eine Runde spazieren oder so, weil in Bewegung ist ja dann auch irgendwie die einfach dieses Bilaterale, ne, dass die Gehirnhälften irgendwie stimuliert werden und wieder zusammenfinden und dann verändert sich auch wieder was. Aber es ist schon oft sehr witzig, das mitzubekommen, wie Menschen, die man gerade erst kennengelernt hat, darauf reagieren, was ich halt so arbeite. Und ganz oft kommt dann auch so eine krasse Irritation, weil ich dann halt, also ich habe ja auch ganz lange Glatze getragen, 8 Jahre lang. Und irgendwie immer riesige Ohrringe, rote Lippen, irgendwie ich trage total gerne bunte Klamotten. Und das ist so eine Irritation bei vielen auslöst, weil die dann sagen, ja, aber hey, jemand, der sich mit dem Tod beschäftigt, der muss doch weiße Haare haben, alt sein, schwarze Kleidung. Und das passt alles halt dann nicht zusammen, weil ich komme daher auch so lebenslustig und fröhlich, ich lache voll gerne. Und das passt dann oft viele nicht in dieses Bild, was sie von der klassischen Sterbe- und Trauerbegleiterin haben, was ich auch sehr interessant finde. Und es dann so Sachen wie, du bist ja gar nicht so morbide, wie ich dachte oder sowas, kommt dann. Oder einmal war ein Fernsehteam bei mir, schon ein paar Jahre her, und dann wollte der Regisseur unbedingt mein Zimmer mal sehen. Und dann war er auch so komplett perplex, weil er meinte, wow, bei dir ist ja voll bunt und so ein paar Vintage-Sachen. Und damit hat sich jetzt gar nicht gerechnet. So. Also der hat irgendwie gedacht, ich wohne so komplett abgedunkelt und so. Also ja, finde ich dann auch sehr amüsant einfach tatsächlich auch.
Vielleicht eine andere Perspektive. Wir haben ja aktuell durch die Medizin eine unglaubliche Verlängerung der Lebensspanne. Nicht unbedingt aber der Gesundheitsspanne. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast, diese Geschwister Kessler, die ein assoziierten oder wie ist das? Assistierten Suizid begangen hatten. Wie siehst du das? Kannst du das verstehen? Das hat ja riesen Wellen geschlagen, dieser Vorfall.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Kessler-Zwillinge ja schon auch sehr alt waren. Und es war halt deren Weg, zu sterben. Und ich finde das tatsächlich, es kommt ja gar nicht eigentlich drauf an, wie ich das finde, sondern es war ja deren Entscheidung, so gehen zu können. Und deswegen, also ich sage schon auch immer, es ist so mein Leben und mein Sterben, mein Tod. Also ich will auch über mein Leben bestimmen können, aber auch über die Art und Weise, wie ich dann sterbe. Also ich will nicht, dass mir das jemand anderes überstirbt und sagt, nee, darfst du aber nicht. Wie kann ich
Recht auf die Selbstbestimmung.
Genau. Und dass ich aber auch diese ganze Diskussion um Selbstbestimmung nicht nur auf das Lebensende fokussieren sollte, sondern auch auf das Leben selbst. Weil manchmal, also jetzt klar mit irgendwie hier Sterbehilfe und so, kommen wir ganz schnell in so ein Bereich, der für viele Menschen, glaube ich, immer so ein bisschen schwankend ist, aber es geht ja am Ende dann auch viel um Kontrolle. Und es wird dann immer so reduziert darauf in den Gesprächen, dass wir nur am Ende des Lebens irgendwie Kontrolle haben möchten, aber oder sie nicht mehr haben und so. Aber es stimmt ja auch eigentlich so nicht, wenn wir beobachten, dass ja auch wir im Leben selbst oft gar keine Kontrolle haben. Und dass uns das ja unser ganzes Leben lang auch schon begleitet. Und ich finde es einfach, also es gibt eben die palliativen Wege, Menschen zu begleiten. Und ich finde es einfach völlig legitim, dass es in unserer Gesellschaft auch die Möglichkeit geben darf, so zu sterben, wie man das möchte. Oder wenn man halt eine schwere Krankheit hat oder wie die Kessler-Zwillinge, ich glaube, die hatten jetzt gar keine schwere Krankheit, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber die haben einfach gesagt, hier 89 oder so, das passt für uns, jetzt langt's. Und das ist ja natürlich auch so, dass es ja von mehreren Instanzen geprüft wird. Es ist jetzt nicht einfach so, dass die sagen, hallo, wir möchten hier den assistierten Suizid oder die Freitodbegleiter und zack, bumm, ist das fertig, sondern das geht ja durch viele Instanzen. Man muss mindestens
6 Monate in einem Verein sein. Und
genau. Also das wird auch wirklich geprüft und so. Und das Interessante ist, es wurde jetzt auch letztens erst eine Studie herausgegeben, die besagt, dass 87% der Deutschen das befürworten, aber genauso viel wissen gar nicht darüber, dass die Sterbehilfe sozusagen legal ist. Also die Rechtslage ist eindeutig.
Aber das ist ja
eindeutig.
Seit wenigen Jahren. Ja,
ja, genau. Aber das wissen trotzdem total viele Menschen nicht. Und mit jeder Person, mit der ich mich dann darüber unterhalte, die auf dieses Thema kommt, weil wenn wir über Sterben reden, geht es auch ganz schnell über Sterbehilfe. Dann kommt immer so, ja, aber das ist ja in Deutschland nicht zulässig. Und dann sage ich ja doch, die Rechtslage ist eindeutig. Genau, inzwischen, seit ein paar Jahren. Aber die Regulierung fehlt halt einfach. Und dann sind total viele überrascht und sagen, ah krass, ja, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
Wobei,
und
ich glaube, im Unterschied zu der Schweiz ist es in Deutschland so, dass es ein assistiertes Suizid ist. Also du musst selbst die Mittel einnehmen. In der Schweiz kann das jemand, glaube ich, auch von außen tun. Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied.
Genau, also in Deutschland wird es schon, also intravenös wird dir ein Mittel gespritzt in 10-facher Überdosierung oder so, also sehr hoch, stark dosiert, dass es einfach safe ist. Aber du selber musst halt dieses Rädchen aufdrehen sozusagen. Genau, also es ist jetzt nicht die aktive Sterbehilfe, die ist jetzt ja sozusagen auch hier nicht, nicht legal. Aber du musst halt selber den letzten Schritt machen und sagen, ja, das ist wirklich mein Wille und du drehst das halt auf. Genau, so ist das ja.
Und du warst auch in Südafrika, glaube ich, oder? War das irgendwo Hospizen? War das Afrika oder habe ich jetzt verwechselt?
Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen.
Aber du warst ja irgendwo,
ich war in Südafrika. Ja, wie es mit der Sterbehilfe in Afrika aussieht, das weiß ich
aber
nicht.
Nee, du warst ja in Südafrika und hast ja die Verhältnisse vergleichen können zwischen Deutschland und quasi, sagen wir, privilegierten Land und einem Land. Und das ist ja erschreckend anders, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch der Satz, mit dem ich heimgekommen bin oder den ich oft auch in Lesungen sage, dass wir hier in Deutschland schon sehr privilegiert sind und so auch, also sterben, auch wenn vieles natürlich irgendwie nicht ideal läuft, aber so dieser krasse Gegensatz damals Südafrika-Deutschland, das war schon echt heftig. Also ich habe wirklich super, super lange gebraucht, um nach den 3 Monaten Hospizarbeit dort wieder in Deutschland auch anzukommen. Also ich hatte echt das Gefühl, so mein Körper ist zwar hier, aber irgendwie ist meine Seele noch da unten. Also es hat lange, lange gebraucht. Und nicht, weil das so schrecklich war, was ich da mitbekommen habe, sondern weil ich auch gemerkt habe, dass die Menschen dort sehr stark verwurzelt sind. Also die sind auch sehr geerdet. Also da ist eben auch so der Typ so Langsamkeit und Gemütlichkeit und irgendwie wir lassen uns nicht stressen und hetzen und viel mehr Erdung, Bodenhaftung einfach da auch bei den Menschen, die sich auf den letzten Weg gemacht haben. Und viele konnten nicht so gut Englisch, aber eine ältere Dame da im Hospiz, mit der habe ich mich oft unterhalten, bei der saß ich ganz oft und die hat auch dann zu mir gesagt, ja, so gut wie hier ging es mir noch nie in meinem ganzen Leben. Also ich bekomme hier 3-mal warmes Essen, es wird sich gekümmert um mich und ich liege einfach in einem sauberen Bett. Das ist so der perfekte Ort zum Sterben. Und ich fand diese Aussage schon einfach echt krass, weil die Frau war irgendwie, weiß ich gar nicht, 60, 70 Jahre alt oder sogar noch ein bisschen älter. Und dann zu sagen, so gut wie hier ging es mir noch nie in meinem ganzen Leben, das ist schon krass. Und ich war 24 und das schwingt auch immer noch nach, so diese Zeit. Auch wenn das jetzt schon echt wieder eine Weile her ist. Aber was ich da auch miterlebt habe an Situationen, die mir hier nie begegnet wäre, natürlich, weil ich war ja so direkt in den Townships, also wirklich, wo ich als weiße Frau gar nicht hätte hingehen dürfen, weil es so gefährlich gewesen wäre für mich. Aber ich war ja dann mit dem Ambulanzteam unterwegs und die haben dann einfach da die kranken und sterbenden Menschen versorgt und da aber auch zu bemerken, dass es möglich ist, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, aber dass die Körper sich trotzdem irgendwie verständigen können. Das war auch ein ganz großes Learning für mich in der Zeit. Und das aber auch alles zu verarbeiten, das hat auf jeden Fall ja eine ganze Weile gedauert.
Ja, das kann ich irgendwie ein bisschen mitfühlen. Welche Rolle spielt für dich der Begriff Dankbarkeit?
Welche Rolle? Eine große, ja. Also ich sage das tatsächlich immer, bevor ich, also wenn ich im Bett liege und einschlafe, dann gehe ich nochmal alles so durch, was den Tag war und bedanke mich da und segne das auch. Also für mich einfach im Gedanken. Und irgendwie ist das ja auch so, dass unser Unterbewusstsein ja auch irgendwie die Nacht durch immer arbeitet, ne? Und das habe ich so oft schon jetzt festgestellt und es ist auch wirklich eine Tatsache, dass wie wir einschlafen, mit welchen Gedanken, so wachen wir auch auf. Und deswegen ist es für mich besonders wichtig, dass ich abends einfach mit so einer großen Dankbarkeit auch einschlafe, um dann am nächsten Tag auch wieder so zu erwachen. Und ja, irgendwie sind wir im Schlaf, nicht umsonst wird der ja auch der kleine Bruder des Todes genannt, sind wir auch in anderen Sphären unterwegs. Und es ist ja jedes Mal auch ein großes Geschenk, auch wieder aufwachen zu dürfen. Deswegen bin ich da schon auch sehr dankbar, auch für all die Menschen, die ich da begleiten durfte in meinem Leben. Mhm.
Glaubst du an das Leben nach dem Tod?
Also nach wie vor glaube ich auf jeden Fall an ein ganz großes Abenteuer. Und da lasse ich mich einfach überraschen. Im Leben weiß ich auch nicht, was unbedingt auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wo ich in 10 Jahren stehe. So ist ja auch irgendwie ein Abenteuer. Und deswegen, nur weil jetzt sozusagen mein Leben in diesem Körper dann zu Ende geht, es ist ja noch niemand zurückgekommen. Ne? Niemand kann ja sagen, so, ja, so und so sieht's aus, ihr könnt euch entspannen, Hölle ist nicht, Fegefeuer, Blödsinn oder so, keine Ahnung. Von daher könnte ich sozusagen den Weg wählen, ich wähle die Angst und die Unsicherheit oder ich wähle halt das Abenteuer und die Überraschung, weil am Ende ist ja das Leben auch nichts anderes als das. Und vielleicht ist es einfach nur ein riesig großer Übergang, aber vielleicht auch gar nicht. Es gibt da so eine ganz wunderschöne Geschichte von 2 Zwillingen im Mutterleib, die miteinander sprechen und der eine ist so voll freudiger Erwartung auf die Geburt und auf die Mutter und so und der andere ist so voll grummelig und ärgerlich und sagt, ach, das wird doch alles eh nichts. Und so ein bisschen ist das ja auch so ein Transfer in unser Leben. So, wir wissen ja auch nicht, was danach kommt und wir können aber auch meiner Meinung nach wählen, welche Haltung wir dazu einnehmen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Eine gute Freundin von mir hat sich auch sehr selbstbestimmt vor, ja, jetzt schon 3 Jahren entschieden, über das Sterbefasten zu gehen. Also das heißt, sie hat erst aufgehört zu essen, also wie das Fasten natürlich auch, und dann aufgehört zu trinken und dann ist sie auch gestorben. Ist auch eine sehr selbstbestimmte Möglichkeit. Da muss man nicht an Sterbehilfevereine gehen. Da gab es jetzt auch eine ganz tolle Doku. Ich glaube, bis dass der Tod uns scheidet oder so. Da geht es auch um dieses Thema. Und die hat immer zu mir gesagt, dass sie einfach Licht ist. Und dann ist sie ja trotzdem noch da. Und wenn wir jetzt die Physiker fragen würden, sind wir auch irgendwie Atome, sind Energie.
Aber das ist ein sehr drastischer Schritt. Was war der Hintergrund, wenn du darüber sprechen kannst? Es ist ja anonym. Was hat einen Menschen dazu gebracht, so zu sterben aufgrund der Nahrungs- und Wassermangel? Das ist ja.
Also man muss dazu sagen, diese Freundin war Mitte 60.
Okay.
Genau, und ich glaube, wahrscheinlich hattest du jetzt gerade gedacht, sie war vielleicht zu alt. Ja, guck, siehst du das?
Ja,
das
ist ja normal. Ich meine, ja. Ja. Die Ähnlichkeit, soziales Gebilde basiert ja meistens auf der Ähnlichkeit. Ja? Und Ähnlichkeit ist ja unter allem Alter. Ja.
Ja. Genau, und wir verbinden dann damit irgendwie rein automatisch, dass es irgendwie das, oder wir sagen dann, ja, das ist dann okay, wie die Kessler-Zwillinge, die hatten schon ein bestimmtes Alter. Die dürfen ja sozusagen sterben. Oder meine Oma, die war 90, ja, dann ist ja okay, dass die jetzt nach einem schönen Leben jetzt einfach irgendwie sterben kann. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, die Perspektive irgendwie reinzubringen oder auch die Tatsache, dass es halt auch Kinder trifft, die sterben.
Absolut.
Genau, und dass es nicht ausgegrenzt werden darf, dieses ist für mich wie so ein Tabu im Tabu. Und nur weil wir nicht drüber sprechen, bedeutet das ja nicht, dass es nicht passiert. So, und
durchaus.
Und genau, durchaus. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass es auch da einen Raum gibt für und dass auch da Erinnerungen geteilt werden an diese Menschen, die auch vielleicht schon viel zu früh gegangen sind, weil die hat es ja auch gegeben und Erinnerungen sind ja auch dann das, was, also ja, Erinnerungen sind das, die auch dann durch so eine Zeit auch mittragen können, weil die einfach auch wichtig sind. Ja.
Johanna, wenn du dir vorstellst, dass dein Buch in Hall of Fame aufgenommen worden wäre, du dürftest dann mit einem Satz das Buch unterschreiben. Welcher Satz wäre das?
Auf das Leben und den Tod.
Schön. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
ich lese ultra gerne. Und so als Kind auf jeden Fall Harry Potter. Glaube ich, total klassisch. Und dann so als Erwachsene, aber auf jeden Fall vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells. Das ist so nach wie vor unangefochten echt mein Lieblingsbuch, ja.
Sehr schön. Gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens betrachten würdest?
Einen Ratschlag? Ich bin bei Ratschlägen immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mir
Johanna, machen wir anders. Okay. Du blickst jetzt zurück. Und du darfst eine SMS deine 16-jährige Johanna schicken.
Oh ja, okay. Ja,
was wäre das für eine SMS? Was würdest du ihr raten?
Wow. Ja, also ich würde... Also bei deiner Frage vorher hätte ich gesagt, so Präsenz und Dasein, dass das so wichtig ist. Und an mein 16-jähriges Ich würde ich, glaube ich, das auch geben und aber auch sagen, also so, dass sich das Leben erst noch entwickelt. So, also ja, mit jedem Schritt, den ich gehe, gehe ich ein Stück weiter und und entwickel mich.
Schön. Johanna, du hast ja so viel mit dem Tod, mit dem Leben zu tun. Gibt es einen Sinn des Lebens? Und wenn ja, was wäre das für dich?
wirklich, ja, dieses pure Dasein, in Beziehung sein mit Menschen und die Welt wahrnehmen. Ich weiß gar nicht genau, was der Sinn ist. Der Sinn ist ja für jeden Menschen anders. Und jeder zieht irgendwas anderes aus dem Leben, je nachdem, was für eine Haltung, was für Werte man hat. Aber ja, mein Leben passiert in meinem Kosmos und wenn es einen Sinn gibt in unserem Leben, dann dass ich gut mit mir verbunden bin, um auch mit anderen gut verbunden sein zu können. Und dass wir alle irgendwie am Ende des Tages, glaube ich, verbunden sind, wie das Licht von meiner Freundin sozusagen, wie diese Aussage. Ja. Und ich glaube, dass uns der Sinn des Lebens eher zufällig begegnen wird im Leben, als dass er mit großen Pauken und Trompetenschlag daherkommt, sondern so ganz klein und fein und sanft. Und wir dann vielleicht in den kleinen Momenten bemerken, dass wir den Sinn des Lebens vielleicht jetzt schon gefunden haben.
Sehr schön. Ich danke dir, Johanna, für ein sehr spannendes und manchmal auch ein überraschendes Gespräch. Ich freue mich, dass du so einen Job machst und bin auch dankbar, dass du das so gut hinkriegst, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für viele Menschen, ist diesen Halt dann, den letzten Meter des Lebens zu bekommen. Danke dir.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.